Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, dies eine ist bedeutsam und ein guter Übergang zu dem, was wir sagen wollen, aus dem Evangelium. Wenn der Mensch von seinen Sünden befreit ist und sich darüber freut und die Freude in ihm sich darauf bezieht, dass er nun endlich seine Sünden los ist und rein, dann wird diese Freude sehr schnell langweilig, die alten Begierden kehren zurück und die letzten Dinge werden schlimmer als die ersten. Die alte Sünde kommt mit Glanz und Gloria und verstärkt wieder in ihn hinein und trifft ein Haus an, gereinigt und geschmückt. Das ist wichtig, notwendig, unabdingbar. Reinheit von der Sünde in sich ist kein Selbstzweck, sondern das Offensein für ihn. Statt der alten Leidenschaft muss eine neue Leidenschaft treten. Statt der alten Begierde eine neue. Das Fasten in sich als Selbstzweck ist nichts wert, wenn nicht in die Lücke der Entsagung Gott eintritt und die Leidenschaft für Gott und die Erkenntnis seiner Inhalte. Die Armut für sich selbst gesehen taucht nichts. Wie heute ja so oft gesagt wird, vor allem in den Reihen der Modernisten, Jesus steht immer auf Seiten der Armen. Ein unsagbar törichtes Wort, als hätte die Armut im Sinne des Evangeliums etwas zu tun mit mehr oder weniger Eigentum oder mit einem höheren oder geringeren Bankkonto. Jesus hat ja bekanntlich Zachäus aufgesucht und sich selber bei ihm eingeladen. Und er war Oberzöllner und reich, sogar auf eine sehr miese Weise reich. Er hat sich auf unsaubere Weise bereichert und war ganz auf Reichtum eingestellt. Und zu ihm ging Jesus und stand ganz auf seiner Seite. Wir alle sind arm und es gilt, die eigene Armut zu erkennen und sich selber frei zu machen und frei zu halten und eine offene Schale zu sein. Und die Schale ist leer, nicht dass sie leer bleibt, sondern damit was reinkommt. Sie ist deshalb leer, damit sie ganz gefüllt werden kann mit dem Kostbarsten. Das ist der Sinn der Armut, sich innerlich frei halten für das Wesentliche. Das ist auch der Sinn der Sündenreinheit. Sich nun offen halten können für das eine, was Not tut. Und nun kommen wir zum Thema der Predigten dieses und der kommenden Sonntage, das Jesus-Gebet des Ostens. Zunächst einmal überhaupt das wiederholende Gebet, meine lieben Brüder und Schwestern. Die Wiederholung spielt ja eine große Rolle im Gottmenschentum, in der Verkündigung, in der Heiligen Schrift, in der Liturgie. Wenn Sie gerade Johannes lesen, werden Sie immer wieder die Wiederholung entdecken. Und ein oberflächlicher Geist könnte geneigt sein zu sagen, wir wissen es jetzt endlich. Aber der oberflächliche Geist merkt nicht, dass jedes Mal, wenn ein Kreislauf vollendet ist und der Evangelist zurückkehrt zum eben gerade schon Gesagten, dann ist das Gesagte neu angefüllt mit erneuter Erkenntnis, mit stärkeren Aspekten und Gewichten. Dieses Kreisen geschieht in Spiralen und treibt uns immer tiefer hinein in das Innerste der Wahrheit und weiht uns ein in die Inhalte der Offenbarung. Wiederholung, das Kyrie Eleison zum Beispiel, oder die Litaneien, und dann der Rosenkranz, wiederholendes Gebet. Die gegrüßet seist du Maria sind wie Vehikel, wie Wagen, den man fährt. wenn ich auf einem Wagen fahre, dann interessiert mich ja im Grunde nicht der Wagen als solcher, sondern das, was er leistet. Und er leistet, dass ich Gelegenheit habe, mich in der Landschaft umzuschauen, die Landschaft zu bewundern, zu bestaunen und ein Ziel anzusteuern. Der Wagen ist Zweck, aber nicht selbst Zweck. Ich fahre darin, um zu schauen, weiterzukommen, zu genießen, die Umgebung in mich hineinzunehmen, Neues zu entdecken, immer wieder Neues, von Licht zu Licht. So sind die gegrüßte Schwester Maria im Rosenkranz-Vehikel, die mich hineinführen, aber sie finden nicht die Aufmerksamkeit des Peters. Die Aufmerksamkeit des Peters richtet sich nicht auf den Text, der gegrüßet seist du Maria, sondern die Aufmerksamkeit des Peters richtet sich auf die Geheimnisse. Und die gegrüßet seist du Maria in ihrer Wiederholung werden mechanisch mit den Lippen gesprochen. Und mechanisch werden die Perlen durch die Finger geführt. Ein Leichtathleten von einer Höchstleistung, die von ihm gefordert wird, von einem Hochsprung, der konzentriert wird. Sein Geist erstreckt sich auf alle Bewegungen, die auszuführen sind. Er sammelt seine Kräfte, seine Muskeln und Nerven, spannt alles an zu der bevorstehenden Tat. Und dabei werden Sie schon gesehen haben, dass sich seine Finger oft so bewegen, er kribbelt, um sich konzentrieren zu können. Primitive Routinearbeit fördert zum Beispiel das Denken können. Ich kann viel mehr denken, wenn ich Kartoffeln schäle, wenn ich irgendeine Routinearbeit mache, als wenn ich auf der Schreibmaschine rumklimpere oder Buchführung machen muss. Die Buchführung entgeistigt mich total. Sie zwingt mich, meinen Verstand auf etwas zu konzentrieren, was relativ der unteren Ebene angehört. Viele meinen, wenn sie etwas mit Buchstaben oder Zahlen zu tun hätten, wären sie besonders geistig. Die Routinearbeit, die körperliche, lässt viel mehr Freiheit zum eigentlichen Denken. Und so ist der Rosenkranz eine Routinearbeit des Körpers, die die Konzentration erleichtert, auch das Bewegen der Lippen. Franz Werfel sagt in seinem Roman das Lied der Bernadette, dass die wiederholten Ave Maria gleichsam Glockenschläge seien. Der Geist ist ganz bei den jeweiligen Geheimnissen, die ja ganz dich angehen. Du bist der Beter des Rosenkranzes. Der Rosenkranz, wie alle wiederholenden Gebete, überhaupt wie das Gebet zunächst, ist das Gebet des Einzelnen. Der seine Stille hat, der Einzelne kann nur sein Schweigen und seine Stille haben. Seine Selbstversenkung. Deshalb müssen die gegrüßte Maria schnell gebetet werden. Vor allem beim kollektiven Gebet sollten die gegrüßte Maria besonders schnell gebetet werden, damit wenigstens im Kollektiv der Einzelne ein Maximum an Möglichkeit hat, sich in die Geheimnisse zu versenken und nicht etwa die Aufmerksamkeit auf den Inhalt der gegrüßte Maria zu lenken. Das ist das Gesetz der Gesetze. Jetzt nehmen wir an, dein Geist bleibt hängen, beispielsweise beim freudenreichen Rosenkranz im ersten Gesetz, im ersten Geheimnis. Feiern wir eigentlich heute Morgen, wird das Fest nachgeholt, Maria Verkündigung, der Empfängnis Jesu im Schoße Mariens. Die Erscheinung des Engels, die Botschaft, die Mitteilung, diese weltumstürzende Stunde, Gott wird Mensch. Die Anrede des Engels, die Frage, die staunende Frage Mariens, die Antwort des Engels wiederum, diese heilige Zwiesprache, der ganze freudenreiche Rosenkranz gehört ja eigentlich unter die Rubrik des Wortgottesdienstes, der Gesprächsrosenkranz. Gespräch zwischen Engel und Maria, Maria und Elisabeth, das schweigende Gespräch zwischen Maria und dem Kinde, beziehungsweise Maria, Josef einerseits, den Hirten andererseits, oder den Engeln. Gespräch Mariens mit Simeon, Gespräch Jesu mit den Schriftgelehrten. Das ist der Rosenkranz der Gespräche. Jetzt sehen wir an, dein Geist kommt nicht los von dieser erhabenen Szene in Nazareth, wo der Engel der Jungfrau erscheint. Inzwischen ist schon das zweite und dritte Gesetz zugange, das vierte, das fünfte ist vorbei und dein Gedanke war immer noch im ersten Gesetz. Deine Betrachtung kam nicht los von diesem Geheimnis. Du hast nicht umgeschaltet rechtzeitig. Wie hast du jetzt den Rosenkranz gebetet? Hervorragend. Eminent gut. Denn die Betrachtung steht nicht nur in dem Gesetz des Systematischen, des Umschaltens, des Abwechselns, eines gut gefügten Aufbaus, sondern die Betrachtung verweilt. Die Betrachtung ist ein Gebet der Ruhe, wo Hütten gebaut werden auf Tabor, wo es gut sein ist, hier ist gut sein, sagt Jesus. Das ist der Inbegriff des betrachtenden Gebets. So also ist der Rosenkranz zu begreifen, als ein spiralisierendes, kreisendes Gebet, das den Geist auf die Inhalte lenkt. Und jetzt das Jesusgebet des Ostens. Da werden die jeweiligen Texte nicht nur 50 Mal, sondern 1000 Mal, 2000 Mal hintereinander gebetet. Immer wieder und immer wieder. Und es ist ein ganz kurzes Gebet. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich, Sünder. Das ist jedes Wort wichtig und unersetzbar. Und dieses Gebet enthält die ganze Offenbarung, die ganze gottmenschliche Wirklichkeit und Erlösung. Wir sind hineingenommen ins Inner Dreifaltige. Wir erkennen den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Den Vater, von dem alles ausgeht, die großen Eruptionen, erzeugt den Sohn in dich hinein. Was du, Vater unser, meinst du mit dem Wort, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist nichts anderes, als sich der Zeugung des Vaters aussetzen, der sein Wort in dich hineinspricht. Vollkommen banal anzunehmen, mitten unter den hohen Aspekten des Vaterunser, dem auf einmal die Bitte, dass täglich genügend auf den Tisch kommt oder auf dem Kochtopf sich befindet, unser tägliches Brot geben sollte. Das ist also sicher damit nicht gemeint, sondern der Sohn, der in dich hineingezeugte Sohn ist damit gemeint, der vom Vater in dich einströmt. Und der den Willen des Vaters in dich einpflanzt. Jesus, Sohn Gottes, Menschwerdung, allein durch den Namen Jesus. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Erbarme dich, das Erbarmen strömt aus dem Vater und dem Sohn. Es ist nichts anderes als der Heilige Geist, der da, wie es am Pfingstdienstag heißt, nichts anderes ist, als selber die Vergebung aller Sünden. Und er ist in dir. In dir ist also das grenzenlose Erbarmen, der du schirmt bist. Die Vergebung aller Sünden. Ständig bereit. Der Heilige Geist will ja durch dich mobilisiert werden. Indem du rufst, komm, Heiliger Geist. Nicht, dass er noch nicht in dir wäre. Dieses Komm heißt, werde lebendig, werde tätig, tritt in Funktion, durchdringe mich, durchdringe meinen Geist, werde lebendig in mir und mache mich lebendig, begeistere mich mit deinem Geist. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich Sünder in der Einsalbung. Das Bekenntnis der Sünde. Ich bin Sünder. Denn ich bin zum Bösen geneigt von Jugend auf. Und lassen Sie ja diese verharmlosende Darstellung, die man gelegentlich auch aus dem Munde von Seelsorgern auch in früheren Zeiten hörte. Ach, na ja, die Leute sind alles gute, gute Leutchen, haben alle einen guten Willen, na ja, sind halt schwach, sündigen aus Schwäche, aber meinen es doch im Grunde gut. Das ist ein völlig unzulässiger Optimismus. Wir meinen es nämlich gar nicht so gut und wir sind ganz und gar nicht nur schwach, sondern wir sind böse. Du und ich, in uns ist der Aufstand, in uns ist die Rebellion, in uns ist das Nein. Das ist die Folge der Erbsünde, die Folge, die böse Begierlichkeit ist damit gemeint. Manche meinen, die böse Begierlichkeit sei die sinnliche Erregung, die Versuchung zu sinnlichen Sünden. Das ist vollkommener Unsinn. Die böse Begierlichkeit ist die innere Auflehnung. Ich will meinen Wunsch, mein Gesetz, dem Gesetz Gottes entgegensetzen. Meine Erde, die will ich hier bauen. Mein Leben, hier sind meine Zielsetzungen. Meine Absicht, meine Aussicht, meine Hoffnung, hier. Und das ist in dir und ist in mir, mehr oder weniger verborgen, aber da und ganz gewaltig da, in der Wiege. Das heißt von Jugend auf, von Grund auf, zum Bösen geneigt, zu allem Bösen fähig. Und wenn die Stunde schlägt, bist du keiner Versuchung gewachsen, auch nicht der Versuchung zum Mord. Musst du wissen. Und wenn du von irgendeinem hörst, der hat das und das verbrochen, dann ist die Reaktion des Christen, aha, das bin ich. Nicht, was ist das für ein böser Mensch, sondern, ah, das ist der Spiegel dessen, was als chaotische Möglichkeit in mir ist. Die Einzahl über mich Sünder. Das heißt, ich bin derjenige, der alle Sünden in sich fasst. Der erbärmlichste aller Menschen. Ich setze mich auf den letzten Platz. Das meint doch der da damit. Setze ich den Winkel ins Äußerste. Mit dem Rücken zur Wand, wo es nicht mehr weitergeht. Wo das Extrem der Sündigkeit und Armseligkeit erreicht ist. Dort lass dich nieder. Diesen Bettlerschemel. Und dann ruft das Erbarmen an. Und ehe es zu dir kommt, schwillt es an, denn es durchmisst alle Äonen, alle Bereiche der Schöpfung, der Engel, der Menschen, aller Sünder, aller Geschöpfe. Und wenn es bei dir angelangt ist, das Erbarmen, dann hat es sein Höchstmaß erreicht, dann ist es angeschwollen bis ins Äußerste. Und du stehst dann für alle. Dein Gebet ist dann die Garantie der Heilung der Welt. Aller derer, die im allerletzten dennoch, bei allem bösen Willen, in ihrer Tiefe den Funken des guten Willens und des Restes der verbliebenen Sehnsucht bewahrt haben. Darum erbarme dich über mich, Sünder. Und dieser Schemel, dieser letzte Platz, ist dann Flugskönigsthron, weil das höchste Erbarmen mich auf diesem Platze erreicht. Darum erbarme dich über mich, Sünder. Das Erbarmen ist garantiert in mir. Ich muss es nur wollen. Tollkühn, verwegen im Vertrauen. Denn das Vertrauen in das Erbarmen, für den, der das Erbarmen wirklich will, kann nicht übertrieben werden, wie auch das Erbarmen selber nicht übertrieben werden kann. So geht der Pilger seine Wege, das heilige Russland und die Heiligkeit Russlands war ja besonders stark im 19. und im Beginn des 20. Jahrhunderts. Es ist bezeugt, ich bin halt unverdächtig, wenn es sich um außergewöhnliche Erscheinungen handelt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich der Allerletzte bin, der auf Visionen, Wunder und so weiter hineinspringt. Ich bin da außerordentlich vorsichtig und ziehe 10 Glacé-Handschuhe an, wenn es sich um so etwas handelt. Aber das eine ist wirklich bezeugt von voneinander unabhängigen Berichterstattern, dass 1917 auf einmal ein geheimnisvolles Aufglühen der Kuppeln der russischen Kathedralen war. Die Rettung Russlands wurde erfleht von dem großen Heiligen des beginnenden 19. Jahrhunderts, vom heiligen Seraphim von Sarovo, der 1000 Tage und 1000 Nächte auf einem Stein kniend betete, um die Rettung Russlands von den bevorstehenden Gräueln. Und dann kam die große Zeit der Starzen. Ein Starze am Rossi zum Beispiel, der in Dostojewskis Gebrüder Karamasow wieder als Taresosima auftritt. Und es war ja ein Gespräch, hätten wir das doch nur auf Tonband, zwischen Dostojewski, Solowjow und diesem Stares am Rossi. Was wäre das für ein Gespräch gewesen sein? Es war die große Zeit, und dann kam das Grauen der russischen Seele, zutiefst wesensfremden Bolschewismus. Und Dostojewski sagt in einem, im selben Roman übrigens, einmal geradezu aufschreiend, lässt er einen sagen, wisst ihr auch, dass von den Gebeten dieser demütigen und einfachen Seelen die Rettung Russlands ausgehen wird. Einfache Seelen, nicht zu verwechseln mit primitiv. Primitiv und einfach sind zwar ganz verschiedene Beispiele. Primitiv sind die Schwätzer, die was sein wollen, mitreden wollen, die lernen, um auch mitreden zu können, die sich vollstopfen mit Wissen, um angeben zu können, die Diskussionshyänen, die Emanzen, die Synodalhelden unserer Zeit, das sind die Primitiven. Der einfache Mensch ist etwas Wunderbares. Diese einfachen Gebeten dieser einfachen Menschen wird die Rettung Russlands ausgeben. Und die gingen und pilgerten und beteten dabei, dass Jesus gewesen. Und ihr ganzes Denken war darauf gerichtet, die ganze Welt will ich hineinnehmen in den Sog dieses Gebetes. Und ich will zur Rettung der Welt das meine tun. Zu meiner Rettung und zur Rettung der Welt unablässig beten. Die Aufmerksamkeit war nicht jedes Mal, ist nicht jedes Mal auf den jeweiligen Text gerichtet. Aber der Text als solcher ist Gegenstand der Betrachtung. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich über mich, Sünder, überflute alles, was ich rechts und links sehe, die Dörfer und Städte und Menschen und Blumen und Pflanzen und Tiere und Sterne und Welten und dringe in mich ein. Und wenn du bei mir, dem Allerletzten bist, dem Sünder, dann muss die Welt ja aufleuchten im Glanze der schon beginnenden Verklärung, und es ist bezeugt, dass manchem Peter plötzlich seine Umwelt aufleuchtete im Glanz der Verklärung, die ja schon keimhaft im Innern der Erde beginnt. Übrigens, es waren Einzelpilger, die da durch die russischen Weiden dahergingen. Im Westen muss ja alles in Kolonnen marschieren. Ohne Kolonnen geht's nicht. wenn es besonders friedlich angeblich zugehen soll, wenn es um Frieden geht und Antimilitarismus und Antiwaffen, Kolonnen müssen immer bei. Auch in Wallfahrten, immer Kolonnen. Immer in Sechserreihen, Fünferreihen, unter Ordnern, angestimmte Lieder, alles gemeinsam, alles befohlen. Ein Lied, drei, vier, das fehlt nur noch. Das ist dort nicht so und dort nicht so gewesen. Das waren Einzelbilder, weil der Einzelne alles ist. Nicht addierbar, nicht subtrahierbar, nicht multiplizierbar. Der Einzelne ist alles. Und von dem Gebet des Demütigen wird die Rettung Russlands ausgehen. Unser großes Anliegen, das nachgerade identisch ist mit unserer Erwartung der großen Wende. Amen.